Es ist so ruhig draußen. Was ist los? Ah ja, es wird nicht mehr gehupt. Und das kann nur eins bedeuten. Die EM ist vorbei. Und für mich heisst das wieder hart arbeiten. Die Stammtisch-Saison fängt an. Aber ich freue mich natürlich mega, endlich wieder mit den anderen zwei dürfen, über die wichtigen Themen zu reden. Habe ich alles? Maske? Check. Geld? Check. Expertenwissen? Ha! Das brauche ich nicht. Und ab geht's! Jo, hey! Schön, dass ihr wieder da seid. Coole Sache.
Ja, voll.
Ja, hallo.
Lange ist her.
Hat's nicht. Dann würde ich sagen, wir machen noch ein Bier auf, oder?
Unbedingt. Absolut. Schön, ja. Sind wir wieder da.
Schon offen, sorry.
Auf die Fußballfreie Zeit.
Gibt's gar nicht.
Oder nicht ganz. Auf die Liga-Freie Zeit. Fröschli zusammen.
Oh, zum Wohl.
Tschüss. Auch in allen draussen. Willkommen am Stammtisch.
Ja, was haben die echt gemacht so neu in der letzten Zeit? Mit der EM sind
sie langweilig.
Sicher ein paar EM-Verrückte
angehockt
und haben irgendwelche
Matchs
geschaut und so.
Fußball selber kommentieren ist sicher nicht das Gleiche. Aber ja.
Ja, gut.
Jeff, wir sind zurück.
Die EM 2020 ist ja Geschichte. Also die EM 2021 oder wie auch immer sie heisst. Und Italien hat den Kübel mit heim genommen auf Rom und wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich noch lange davon schwärmen. Und es ist viel passiert.
Ja, gratulieren.
Und, Gratulation auf dieser Seite. Und es ist viel passiert. Ja. Auf und neben Platz. Und ich würde sagen, da reden wir jetzt mal darüber. Und ich bin gespannt, was ihr, also Oli und Adi, mitgenommen habt aus diesen vier intensiven Wochen. Und als positiv denkende Menschen fangen wir doch mit etwas Gutem an. Oli, fällt mir gerade etwas ein. Hast du irgendetwas mitgenommen, das dir positiv in Erinnerung geblieben ist?
Ja,
also gerade noch reingrätschen, noch ganz kurz.
Unbedingt.
jetzt hast du 2 Minuten Zeit, da hast du etwas suchen. Nein, nur hast du, dass wir vielleicht vorausschauen, oder, was wir heute in dieser Sendung noch so machen. Wir reden eben zuerst über so ein bisschen Top und Flops, oder, was passiert ist oder was mir uns aufgefallen ist an der EM.
Also ziemlich random.
Ja, wirklich so ein bisschen
ohne Struktur und so.
Und nachher würden wir alle in Top 11 machen, mal schauen, welche euch am besten gefällt. Das hat es ja letztes Mal schon gegeben von der Saison her. Ist gut abgestimmt worden. Und am Schluss haben wir ja noch Gewinner von unserem Tippspiel, wo wir noch da werden auflösen. Sorry, aber
sind
jetzt...
Sind wir das?
Ja, wir dürfen ja nicht, darum sind wir extra schlecht gewesen. Ausser der Fabio, habe ich ja gesagt. Also, hat sich nicht dran gehalten.
Nein.
Ja, ich habe am Anfang habe ich gesagt, ja, komm, ich probiere es. Aber dann hat irgendwie der Ehrgeiz gepackt und dann müssen sagen, also so schlecht können wir es ja nicht sein, wenn wir uns schon da Stammtisch-Experten nennen.
Ja, in der K.O.-Phase hast du recht davon abräumen. Am Anfang bist du auch bei uns unten rumgetümmt.
Ja, da habe ich ein bisschen die Mannschaft gespürt und kennt. Das war ein bisschen einfacher gewesen dann.
Ja, ich habe es gesehen bei mir.
Also ich fange mal, du hast vorhin gefragt, etwas Positives. Ich fange mal ganz sachte an, wirklich mit einer kleinen Geschichte, wo ich einfach so, eben, also, ja, ich muss da mich schon wieder einschränken. Wir werden wahrscheinlich auch nachher noch über volle und leere und halbvolle Stadien reden und so weiter und so fort. Etwas, was ich gestern einfach unglaublich gefeiert habe, ist vor der zweiten Verlängerung im Stadion, der DJ lädt irgendwie Free From Desire ab und die Leute gehen ab ohne Ende und zwar Italiener wie Engländer und es ist Stadion-Feeling klar. Ja, liebe Fußballfreunde draussen, es braucht nicht einen DJ zum Stadion-Feeling haben, aber einfach
gesehen,
wie 60'000 Leute einfach ausgelassen feiern, weil natürlich einfach auch sämtliche Nägel schon runtergecatcht sind und man irgendwie wahrscheinlich so nervös war und dann ist es gerade im richtigen Moment gekommen und das einfach, ich freue mich so wieder ins Stadion können zu gehen. Das einfach mal als kleines Schmankerl vorweg. Aber jetzt kommen wir glaube ich zu den grösseren Themen.
Ja, also viel, viel grösser geht es gar nicht, oder? Also so viele Leute in einem Stadion, so viel Stimmung. Stimmung ist ein gutes Stichwort. Bei mir positiv eine Mannschaft, die sich so ein bisschen vom Null, also vom Hero to Zero oder umgekehrt vom Zero to Hero gemacht hat und ganz, ganz böse gestartet ist mit einem, ja, mit einer unschönen Verletzung. Also Verletzung kann man dem gar nicht sagen. Mhm. für mich einfach, die Dänen haben an dieser EM sowas von überzeugt und gerockt. Und das eben, wenn man anschaut, wie es gestartet ist oder es gestartet hat. Unglaublich, unglaublich, wie die zusammengewachsen sind als Team. Ja, absolut, sind den Weg gemacht. Und ich meine, ja, mit ein bisschen Glück stehen die im Penaltyschiessen gegen England im Halbfinale.
Und dort wissen wir ja, wie es ausgeht.
Genau. Von dem her, ja. Schade, aber Sieger der Herzen.
Ja, absolut. Also ich habe sie auch genial gefunden.
Ja, alle sind ein bisschen Sieger der Herzen. Das habe ich auch gedacht. Das ist aber positiv. Es gibt so viele Sieger der Herzen an der EM, weil alle Mannschaften, kleinere und mittlere Mannschaften...
Also alle aus und Ungarn, meinst
du? Ja, die haben ein bisschen Sieger der Herzen in der Todesgruppe.
Okay, spielerisch, ja, absolut, muss ich sagen.
Ich finde den Titel wieder ein bisschen inflationär für den Moment.
Ich würde auch meinen, ja. Weil Sieger was impliziert auch, eigentlich, dass jemand das ist, oder? Aber ja, Gewinner der Herzen.
Völlig.
Ja. Was auch recht inflationär war, also zu dem Thema gerade, ich habe mir das mal kurz überlegt, was ist der Unterschied zwischen einer Geschichtsdoku irgendwie in der Mediathek von ARD oder so und dem SRF Sport. Das Wort historisch und legendär und weiss ich was, wird im Schweizer Fernsehen beim Sport 100'000 Mal mehr verwendet. Es ist alles historisch gewesen, also vor allem in der Vorrunde. Bei jedem Goal hätte man nochmal irgendwie können eine Statistik herbeizaubern, wieso, dass es so etwas noch nie gegeben hat und nie mehr wird geben.
Und das hat dann auch mit dem geendet, oder? Ich meine, es war das früheste Goal von der EM, das sie je gegeben hat. Das ist irgendwie, keine Ahnung, selber. Es gibt ja immer irgendwie etwas Neues und ich finde es noch spannend. Aber man hat ja immer Rekord.
Es ist auch das erste Mal, wo England ein Penalty-Schiessen vergeigert hat. Stimmt.
Ich glaube, es war das erste Goal dort von Luke Shaw, das am 11. Juli ab der 8. am Abend passiert ist. Könnte man auch, ist ganz legendär gewesen natürlich. Also, wir finden ja, glaube ich, wirklich für alles eine Statistik wirklich eben heutzutage. Aber ja, die Statistik-Freaks haben dort wahrscheinlich sehr Freude gehabt an dieser EM.
Ja, Adi, sag uns doch noch so einen Punkt, der dir geblieben ist, wo du findest, darüber müssen wir noch reden.
Ja.
Es gibt wahrscheinlich noch einige.
Ja, mega, ja. Ich habe es jetzt nicht ganz so nach negativ und positiv, aber ich hätte jetzt, wenn ich jetzt etwas so ein bisschen mit positiven Twitter mache, was mir mega gefallen hat, ist, dass Teamleistung, die Individualleistung einfach schlägt, oder? Also, man hat einfach gemerkt heutzutage, dass eigentlich sozusagen jedes Team, also nein, nicht sozusagen, sondern jedes Team, okay, vielleicht aus der Türkei, kann verteidigen und wirklich gut spielen und will auch ein bisschen weit mitspielen und kann das auch, kann auch kontern und am Schluss passieren zwar ein paar Fehler, wo es dann entscheidet, aber dass der Einzelspieler, wie jetzt ein Ronaldo oder einfach so ein bisschen die sehr gehypten Spieler, das allein einfach können richten und sagen, komm, gib mir den Ball, ich mache das selber, dass es ein bisschen weniger passiert ist und dass man heutzutage jetzt mit Teamleistungen das Bollwerk, auch wenn es defensiv manchmal sehr defensiv war, hat können ausspielen. Das hat mir sehr gut gefallen, dass nicht mehr so die einzelnen Spieler wirklich so die Überspieler das können entscheiden. Und vor allem eben Ronaldo, muss ich sagen. Ich habe es
viel
gesagt. Viel
Goal
geschossen an der EM. Torschützenkönig. Ja, ist okay. Ja, ist Torschützenkönig. Muss man ihm lassen. 3 vom Punkt, oder? Und,
ja, andere haben fast nie getroffen vom Punkt. Also von der.
Da hast du absolut recht, ja. Nein, also Ronaldo hat für mich einfach, ich habe es ja gesagt, wo wir die EM angeschaut haben, ich würde immer noch darauf beharren, eigentlich. Ich finde immer noch, dass Portugal wahrscheinlich ohne den Ronaldo fast besser dran wäre, weil es so viel auf ihn projiziert hat und er so viel Raum einnimmt. Und, ja.
Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Ich habe ihn wirklich stark gesehen. Zum Teil einfach ein bisschen alleine. Mhm. Also ich habe doch einige Spiele gesehen von den Portugiesen, wo ich das Gefühl hatte, er zieht, aber er erreicht die anderen nicht. Wir reden dann nachher noch über unsere Top 11.
Ja.
Natürlich, ja klar, das hat mit dem zu tun. Die Frage ist, ob er der andere bewusst in der Sonne steht oder ob man sich dann halt einfach ein bisschen zurücklehnt, das weiss ich nicht. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich nur in der Vorrunde, nachher ist es nicht mehr gross möglich gewesen, aber ich habe wirklich Phasen gehabt, wo ich gefunden habe, okay, scheiße, jetzt passiert es, der Cristiano Ronaldo, der mich immer so genervt hat, wo ich so nicht konnte ausstehen. Und jetzt ist er doch in einem beachtlichen Alter und du siehst einfach, der Typ ist wahrscheinlich trainingsmässig und disziplinsmässig und so weiter, kommt wahrscheinlich kein anderer Fußballer auf dem Planet an ihn hin, finde ich. Und er bringt immer noch die Top-Leistungen und zieht das Team mit. Und natürlich ist er nicht mehr der gleiche wie vor 3-4 Jahren. Aber ich kann wirklich, mittlerweile ziehe ich den Hut vor seiner Karriere. Und jo. Ja, eben, wie gesagt, er ist natürlich nicht mehr so stark wie damals, als er noch Spanien gespielt hat. Aber,
also weißt du, verstehe mich nicht falsch, eben, er ist wirklich immer noch ein sehr guter Spieler. Und eben, was der mit dem Ball macht und wie der den Ball annimmt und so. Aber weißt du, was mich da so richtig aufregt, oder? Man hat super Freistoßschützen. Bruno Fernandes hat so viel Freistoß-Goal gemacht. Jeder Freistoß muss der Ronaldo schießen. Der Ronaldo hat nachgeschaut, im Club hat er im 20 das letzte Mal getroffen und eins davor war im 17. gewesen. In der Nazi hat er von 51 Versuchen eins Goal gemacht. Also, weißt, das sind alles so Sachen, die er Verantwortung übernimmt, aber am Schluss dann halt einfach, musst du auch sagen, vielleicht müsstest du ein bisschen Platz lassen, dass jemand anderer neben dir auch raufkommen kann. Aber ich glaube, es wird jetzt eins von der letzten Mal sein, wo wir halt über das reden müssen mit ihm.
Ja, sind wir gespannt, wie sich Portugiesen entwickeln nachher. Also, ohne ihn. Ja,
es wird schon ein Riesenloch sein, definitiv. Also, ja.
Aber wenn wir schon...
Weißt, ich habe zum Beispiel auch... Sorry, ich habe zum Beispiel auch das 1-0 gegen Deutschland, wo er ja, geschossen hat, habe ich auch sackstark gefunden. Und dort sprintet er über das ganze Feld, weist unterwegs nachher seinen Nebenspieler noch an, wie er soll jetzt vorgehen soll. Also weißt du, denkst auch so, hey, Alter, du gehörst wirklich zum alten Eisen. und ziehst aber allen davon immer noch... Eben, ja, ja. Und natürlich die taktische Übersicht, die hat er ohne Frage. Aber ich gebe dir schon recht, die Punkte, es kann auch eine Befreiung stattfinden für Portugal. Ich weiß
es nicht. Ich sagen, wahrscheinlich. Also,
wenn wir schon bei Highlights sind, und da sind wir immer noch dabei, für mich, das Spiel Deutschland-Portugal ist für mich das Spiel gewesen an der EM. Weil du hast einfach gemerkt, in zwei Mannschaften, die Fußball spielen. Und ich habe das so geschätzt, weil es hat so viele Partien gegeben, und das kommt dann sehr wahrscheinlich nachher negativ, wo einfach so Mur-Mannschaft gegen Mur-Mannschaft, und das nicht mehr die Grossen gar nicht mal raus, die haben auch versucht, destruktiv zu spielen. Und für mich einfach Deutschland-Portugal das Highlight gewesen. Erstens goalmässig, zweitens spielerisch, die haben echt nicht so ein defensive Fesseln gelöst und einfach mal ein bisschen vorher gespielt. Ich habe das geschätzt, weil es hat sonst relativ viel, aus meiner Sicht, sehr langweilige Match gegeben in der EM.
Ja, also eben sicher, also ich finde es auch ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen. Ich
würde dir auch widersprechen.
Frankreich-Schweiz, beziehungsweise Frankreich.
Ja, das war intensiver, aber nicht taktischer und technischer. Das war Deutschland gegen Portugal viel hochstehender gewesen.
Ja, also Portugal-Deutschland taktisch, würde ich sagen, ist eine Katastrophe gewesen, vor allem von Portugal, oder? Also Deutschland hat dort auch nicht mega viel müssen machen, ausser die Flanke auf den zweiten Pfosten gegeben, wo zwei Goal gegeben haben und zwei sind Eigengoal gewesen. Nicht die Leistung zu schmälern, überhaupt nicht. Aber taktisch ist das sicher nicht eins von den höheren gewesen. Belgien, so, Italien ist für mich das Highlight gewesen, so, also, muss ich sagen.
Taktisch eben, genau das, was ich schätze am Fußball, dass eben so ein bisschen, du hast Freiheit, du gehst, du machst, du nimmst Risiko und aus dieser Sicht für mich klar das beste Spiel. Alle anderen sind taktische Meisterleistungen gewesen, also auch wenn du die Spanier anschaust, wie die gespielt haben, also die haben für ihre Verhältnisse sensationell gespielt, finde ich, aber eben, es ist für mich zum Einschlafen gewesen und ich habe kaum 90 Minuten zuschauen.
Ich habe Belgien, Italien habe ich mir auch noch aufgeschrieben, aber ich widerspreche dir überhaupt nicht. Ich habe Deutschland, Portugal auch sehr geil gefunden und wenn du vorher sagst, zwei Eigengoal, ich meine, das sind komplett erzwungene Eigengoal, solche haben wir auch noch mehrere gesehen. Ja, im Halbfinale nachher noch ein Hummels im ersten Spiel gegen Frankreich ist im Prinzip auch das Gleiche gewesen und das ist aber halt einfach, eben im Schach wäre es Schachmatt, dass du halt einfach einen Verteidiger vor eine Situation stellst, wo er nicht anders kann als ein Goal produzieren. Entweder in dem, dass er sich in Luft auflöst, was er nicht kann, oder in dem, dass er den Fuß reinhebt. Und es ist so oder so, jeder Spielzug führt einfach zu einem Goal. Und das finde ich einen brillanten Angriff. Und das hast du jetzt ein paar gesehen bei einem Turnier. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel schon auch geil gefunden, weil es eine Mischung war aus Deutschland spannende Strategie mit mit halt den Flügelverteidiger, die aufgerückt sind und damit irgendwo ein Übergewicht geschaffen haben bei Portugal, wo dann mit dem wirklich Mühe gehabt hat, beziehungsweise einfach überhaupt nicht klar gekommen ist. Und dann aber doch auch irgendwie immer wieder das Goal passiert, auch in die andere Richtung. Also das ist einfach auch die Spannung dann da gewesen und taktisch spannend. Mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, aber wenn du hast vorhin ein Eigengoal angesprochen. Das ist ja auch so eine Geschichte. Und da kommen wir jetzt eher so ein kleines Negative rein. Aber eben, wie du vorhin gesagt hast, geschickt provoziert, finde ich. Außer das eine Eigengoal von Spanien, wo der Goalie patzt. Aber alle Eigengoal sonst, also du kannst nicht richtig, man Hummels auch, oder? Also,
ich finde es aber auch blöd, dass das eigentlich als Eigengoal zählt. Also, weißt du, jetzt auch beim Ding, beim Zakaria oder beim Kier. Also, weißt du, hinten dran steht immer jemand, eben beim Zakaria kannst du jetzt sagen, gib ihn doch einfach dem, der den Schuss abgibt. Und du kannst am Schluss am Pedri ein Eigengoal geben und am Dubravka, der ein wunderschönes Eigengoal macht, als Volleyballer. Aber ich verstehe es auch nicht ganz, dass man alles
zählt. Der geschossen hat, für mich ganz klar ein Goal. Aber eben, wenn dann halt der Ball noch krass abfällst oder selber irgendwie etwas dazu tust. Aber eben, der Hummels hat auch, wenn er Glück hat, dann hält er an das Lattenkreuz und er springt wieder ins Feld und keine Ahnung was. Aber ja, er muss ja reagieren, oder?
Ja.
Aber gleich krass, ich meine, es hätte jetzt in diesen Spiel 11 Eigengoal gegeben, so viel hat es in allen anderen EMs vorher eigentlich nie zusammen nicht gegeben.
Ja, es war erstaunlich, auch etwas, was auch in die Richtung, jetzt nicht richtig Eigengoal geht, ist ja mit den verschossenen Penaltys, oder? Wo auch irgendwie sehr, sehr oft vorkommen ist. Statistisch weiss ich jetzt nicht genau, wie viel zu den anderen Spielen oder zu den anderen EMs, aber irgendwie, das hat mich schon auch, also ist extrem aufgefallen. Einfach.
Gut, gewisse haben geschickt geschossen, so dass sie gewusst haben, den Nachschuss haue ich dann schon auch noch rein.
Ja, das ist eine neue Taktik, oder easy zum Goalie geben, dass er gut abprallt und den Nachschuss macht. Genau.
Penalty schiessen leider ein bisschen eine doofe Taktik, aber sonst in einem Spiel ist das...
ja. Haben die Engländer gestern auch probiert, aber es hat den Fall. Ja.
Ich würde gerne noch über die UEFA reden. Die Rolle mit
UEFA. Wir haben doch jetzt alle das Lachen gehabt, aber.
Ja, nein, wir gern, kommen ja. nicht drum herum und gern. Wir können gerne nachher noch ein bisschen auf den rollenden Ball eingehen, aber ja, ich glaube, da gibt es einfach wie einige Themen, die wir noch mit ansprechen. Und ich finde, die UEFA hat sich unglaublich schlecht verkauft. Nicht, dass ich jetzt riesige Erwartungen gehabt hätte vor dem Turnier. Und auch nicht nach dieser grandiosen Eröffnungsfeier.
Aber, das Mini-Auto ist geil.
Das Mini-Auto ist grossartig.
Ich meine, ich habe mir auch gestern wieder gedacht, wir nehmen jetzt hier, für alle, die uns jetzt so hören, wir nehmen gerade am Montag auf. Dadurch sind wir vielleicht auch noch ein bisschen müde, weil doch gestern ein langes Spiel war. Aber jedenfalls auch gestern bei der Schlussfeier. Ich meine, Hut ab vor diesen Tänzern, die haben da, und wahrscheinlich jetzt noch Tänzerinnen gehabt, ich meine, die haben lang geübt und alles, und die haben das sicher in einer Perfektion gemacht, alles schön und gut. Aber hey, ich glaube nicht, dass man das wett sehen. Also ich glaube nicht, dass wirklich nicht, dass, und ich meine jetzt nicht einmal die Hardcore-Fans irgendwo in der Kurve, sondern es ist einfach auch im Fernsehen nicht. Ich glaube, es schaltet niemand den Fernsehen ein, um zu sagen, oh, ich freue mich jetzt auf die Choreo, die es jetzt gibt bei dieser Schlussfeier. Das ist für mich immer wieder schön zum sehen. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich jetzt jemandem Unrecht, aber ich weiß, was will man mit dem? Was will man mit dem erreichen?
Aber gut, das ist natürlich nur das wäre, würde ich sagen, okay, UEFA, das ist alles easy.
Logo. Nein, das ist völlig klar. Ja. Also gut, fangen wir doch einmal an, weiter vorne. Und das ist ja nur schon einfach, mal die ganze Thematik, dass man verschiedene Spielorte gehabt hat. Und dann aber, ja, halt eben nicht irgendwie schön durchmischt, dass alle irgendwie umeinander reisen, sondern du hast einfach grosse Mannschaften, die können die ganze Vorrunde, gewisse sogar das ganze Turnier mehr oder weniger, im Daheim bleiben, während du kleine Mannschaften, wie die Schweiz gehabt hast, wo halt einfach am einen Tag in Doha spielt und am nächsten Tag in Rom und dann nachher wieder zurück und weiss ich was.
Also Baku ist nicht ganz Doha, aber
hey, Baku, sorry, ja. Entschuldigung. Ja.
Alles Gleiche.
Nein, natürlich nicht. Ich habe es gesagt.
Das Problem, das hat ja vorher schon angefangen. Ich meine, dass man Stadien, man hat ja am Anfang mal Stadien definiert und Städte definiert und dann gewisse haben gesagt, hey, das machen wir nicht mit und die hat man dann einfach degradiert. Also man hat zum Beispiel ja Bilbao die EM weggenommen und sie Sevilla gegeben, man hat Dublin die EM weggenommen und so. Und ich meine, es fängt dort schon an und dort hat die UEFA von mir, also schon der Anfang von der ganzen Geschichte und sie hat sich ja nicht wirklich verbessert.
Lustig ist ja, dass völlig. Der Präsident jetzt Ende EM der ja zurück, also nicht zurückgerudert, ich glaube, er hat einfach das gesagt, was alle jetzt noch wollen hören, um sich wieder ein bisschen besser darzustellen. Und er gesagt hat, ich glaube, jetzt im Nachhinein, wenn noch eins entscheiden würde, keine pan-europäische EM mehr machen. Und da habe ich einfach so gedacht, das finde ich jetzt schon ein bisschen, ja, jetzt, wo es durch ist, finde ich es ein bisschen lame, da zurückzurudern. Aber ja.
Ja, hat er nichts können sagen, oder?
Ja, also eben, kommt auch nicht darauf an. Was ich noch komisch gefunden habe, ist halt einfach so ein bisschen der verschiedene Umgang, oder? Meine, natürlich sind es verschiedene Länder, aber man muss irgendwie sagen, wenn wir schon ja nicht schaffen, als Länder insgesamt politisch irgendeine Lösung miteinander zu finden, finde ich es einfach komisch, wenn im einen 60'000 ohne Abstand irgendwie rumhampelt und am anderen hast du praktisch keine Leute, die aber alle Masken anhaben und auch immer wieder gereminded werden, weil Sevilla ist ja krass gewesen, ist irgendwie gefühlt alle 5 Minuten gekommen, so, hey, bitte Maske anlegen. Weiss auch nicht, das hat mich auch ein bisschen gestört, halt, dass so ein bisschen der Unterschied halt. Aber ja, ist halt dem geschuldet auch, was du gesagt hast.
Aber da Politik drin ist, oder? Und Politik in den gewissen Ländern halt anders ist. Und ja, aber also wenn wir auf dieser Schiene gerade weiterfahren, so die Drohungen in London, dass das Event von der Halbfinale und vom Finale wegzunehmen, wenn sie nicht aufmachen für das ganze Stadion. Ich meine, das schauen sie.
Ja, aber dort ist lame. Aber dort ist lame gewesen von England. Aber dort ist lame gewesen von England, dass sie nicht sagen, hey, weißt du was? Und auch die 2.500 VIPs gehen in Quarantäne bei uns. Und das habe ich jetzt schade
gefunden. Genau, das ist halt der nächste Punkt.
Weil sie hätten ihnen die Spiele nicht wegnehmen können, sind wir ehrlich. Es ist doch zu spät. Also weißt du, wenn wir jetzt auch reden von WM in Katar, wo jetzt zu spät ist, um irgendetwas wegzunehmen, die hätten doch nicht ein paar Wochen vorher können sagen, nein, jetzt ist es halt nicht in London, jetzt ist es irgendwo jemand anders. Ich meine, da wäre wahrscheinlich ein paar durchgetragen.
Eben, ich meine, das ist dann der nächste Punkt, wo man halt schon muss sagen, genau das. Ja, klar, eben für uns normale Fans, in Anführungs- und Schlusszeichen, wenn du halt einfach siehst, aha, ja, für VIP gelten komplett andere Regeln und nachher mit fadenscheinigen Begründung, ja, wir vertrauen unseren VIPs, dass sie tatsächlich vom Flughafen direkt ins Hotel werden gehen, dass sie nicht werden in die Stadt London gehen, sondern dass sie nur am Match und nachher wieder heim werden gehen. Sorry, fickt euch wirklich. Also das ist so wie, aha, ja, und wir normalen Menschen dürfen aber gar nicht auf London ein Reisen für das Spiel. Das ist einfach eine Verarschung. Mich kannst du es echt nicht mehr machen.
Ich habe es auch noch spannend gefunden, dass man ja von London nicht mehr davon geredet hat, dass man ja als Auswärtsfan gar nicht eigentlich auf London reinkommt, außer man ist schon 10 Tage dort, oder? Und, aber trotzdem, im Stadion hat es eigentlich immer relativ viele Auswärtsfans gehabt.
Gut, ich nehme an, du hast schon auch viel im Land, klar. Wahrscheinlich, wo. Ja, aber ich nehme jetzt an, wenn das Gleiche in Budapest oder so gehabt hättest, serige krasse Regeln hättest du wahrscheinlich weniger gehabt, oder hättest du wahrscheinlich praktisch keine Auswärtsfans gehabt.
Ja. Aber das habe ich mich schon auch gefragt. Haben es halt einfach viele Italiener, die auch in London wohnen, jetzt zum Beispiel gestern Tickets bekommen, wobei die sind dann doch auch noch relativ zusammengesessen. Haben wir so jetzt im Fernsehen ausgesehen.
Ja. Wenn wir zum Beispiel das Beispiel nehmen von den ungarischen Fans in München, also ich meine, da ist ja der gesamte schwarze Block, ich nenne das jetzt einfach mal so, ist ja in dem Stadion innen gehockt, also die werden ja wohl irgendwie zu diesen Billett gekommen sein und eben, einfach so zu diesen Billett kommst, musst du sehr wahrscheinlich irgendwie eine Connection haben zum Verband.
Ich habe gehört, wenn bei der Auslosung ins Guppo-Feld den Code Nazi reingeschrieben hast, bist du nebeneinander gehockt. Einmal als Ungar.
Homophobisch, glaube ich, auch gegangen.
Homophobisch, glaube ich, auch gegangen.
Das ist auch genau. Du musst ein bisschen länger können schreiben.
Ja, und schreiben tut viel falsch.
Ja, aber Fans allgemein haben das Gefühl, haben irgendwie einen komischen Input gehabt auf die EM. Eben die ungarischen, die englischen jetzt sind immer ein bisschen im Fokus gewesen. Ist das einfach die völlige Überbelastung von den Emotionen, die man nicht im Zaun halten kann, weil man jetzt wieder in ein Stadion darf? Oder ich verstehe es echt.
Ja, das kann man nicht so entschuldigen.
Nein, also, es ist überhaupt keine Entschuldigung.
Also ich meine jetzt eben das von Ungarn, über das muss man glaube ich nicht reden. Also nicht reden, doch, man müsste eigentlich darüber reden, viel mehr müssen wir darüber reden, aber so etwas geht einfach nicht. Aber ich meine, mein Vater hat mir schon als kleiner Bub irgendwie gesagt, wenn eine Nationalhymne läuft, du kannst die Scheiße finden, alles Mögliche, aber da pfeift man einfach nicht. Und früher war das auch so gewesen, dass noch ganz wenige Nationen gemacht haben und da war mir einfach so geschockt gewesen. Mich denke, das ist jetzt plötzlich in einer Zeit, wo wir ja eigentlich alle sehr, sehr, also sehr, sehr politisch korrekt wettet sein, ist es einfach normal und okay, dass man während der Nationalhymne pfeifen kann? Oder während Black Lives Matter, wenn sich irgendjemand auf den Boden begibt, irgendwie, dass man dem pfeift, muss ich so sagen, hey, also, ja, das ist mir sehr komisch übergekommen.
Ja, aber die UEFA hat ja, reagiert, hat, oder? Hat ja den englischen Verband bestraft. Und so wären wir wieder bei der UEFA, wo wir eigentlich angefangen haben. Oder ohne mal angesprochen.
Aber ich meine,
es zieht sich eben durch das ganze Turnier. Das ist irgendwie. Die UEFA hat einfach versagt.
Aber die englischen Fans sind ja einerseits wegen dem, andererseits aber auch noch wegen der Laserattacke. Ich bin ja auch nicht ganz sicher, wie viel das was gewichtet worden ist, aber. Ja, also.
Ja, bei Ungarn kommt zwei Spielsperrinnen über und der Englisch kommt, ja. Was haben sie, 20.000 Franken müssen zahlen?
Ja, genau.
Also, aber das fällt wieder, ja, das fällt wieder bei der UEFA, oder?
Genau, und wenn wir jetzt gerade weitergehen, dann haben wir dort eine Geschichte, die man aber durchaus auch kann. Wie soll ich sagen, ja, es gibt zwei Meinungen im Umgang damit, nicht in der Thematik selber, hoffe ich jetzt mal. Aber dann war die Szene in München gewesen, beziehungsweise die Situation in München, wir haben es schon angesprochen, mit den eher hässlichen Fans von Ungarn. Und jetzt nenne ich natürlich nur den schwarzen Block. Alle anderen Fans jetzt sind nicht hässlich gewesen, das ist klar. Und ich denke, das ist logisch, dass wir da nicht alle in Geiselhaft nehmen. Aber die dürfen wir auch so betiteln, finde ich. Und dort ist schon vorher das Ganze sehr politisch geworden, weil die Stadt München sehr gerne ihr Stadion hätte in Regenbogenfarben erstrahlen lassen. Es hat vorher schon Diskussionen gegeben, weil der Manuel Neuer zuerst schon mit dem Regenbogen Captain's Bandeli umeinander gelaufen ist. Ich weiss nicht, hat der Harry Kane erst nachher mit dem angefangen oder hat er das auch von Anfang an schon gehabt?
Nein, ich glaube nicht nachher.
Aber jedenfalls, dann ist ja diese Diskussion entfacht und ich finde, ja, also ich glaube, von euch beiden zu wissen, dass wir alle finden, wo ist das Thema. Das sollte man eigentlich können zulassen. Was ich dort eben so ein bisschen gefunden habe, man hat sich da vielleicht auch von der deutschen Seite ein bisschen sehr auf die politische Schiene ziehen lassen und hat, also ich weiss denn, ich finde es absolut richtig, dass man braucht den Fußball auch für Fairplay gegen Rassismus und weiss ich was. Und ich finde, das sollte man auch können gegen Homophobie können protestieren in einem Fußballstadion. Absolut. Die Frage ist, ob man denn das Spiel von Münchner Seite so extrem hat müssen unter den Deckel stellen. Weil das war ja nachher gewesen.
Was man halt muss sagen ist, eigentlich ist das Positivste, und das Beste, was hätte passieren können, dass die UEFA das abgelehnt hat, dass man ja viel mehr darüber diskutiert hat. Ich sage jetzt, wenn man es einfach in der Regenbogenfarbe hätte strahlen lassen, wäre das eine schöne Geste gewesen, aber schöne Gesten kennen wir alle von Social Media, wenn wieder schwarze Bilder gepostet werden oder Regenbogenfarben. Und das sind halt einfach irgendwie ein bisschen zynische Sachen, wenn, ja, eben, es ist schnell gemacht, aber es startet trotzdem niemand rein. Und mich hat's gedacht, die Diskussionen, die nachher passiert sind, sind viel wertvoller gewesen als Stadion in Regenbogenfarben zerstrahlen lassen. Zum Beispiel Thomas Hitzlsperger, grossartig, was er gesagt hat, oder dass er gesagt hat, eben, ich meine, es wäre schön gewesen, wenn man es gemacht hätte, aber es ist eigentlich viel wichtiger, dass man im Alltag auf das reagiert und wenn jemand ausgeschlossen wird wegen Religion oder auch wegen sexueller Gesinnung, dass man dort einsteht für die Person oder halt einfach sicher niemanden diskriminiert und ich habe es eher positiv gefunden, dass man über das hat ernsthaft diskutieren, anstatt jetzt nur ein bisschen Farbe spielen, was ja die UEFA sehr oft macht. Ich meine, sie haben ein Lied, das geht alle zusammen. Sie haben gross rausgegeben, hey, wir sind alle eine Einheit. Wenn irgendjemand eine Regenbogenfarbe als Captain bindet hat, wird er fast noch bestraft. Du musst einfach sagen, hey, also.
Ja, komisch, nachher ja, schon alles das ist in Regenbogenfarbe gewesen. Habe ich das Gefühl gehabt, alles.
Das Auto auch, ja, übrigens.
Das Auto kleine, und die Bandenwerbung und alles ist nachher in Regenbogen.
Aber habt ihr gesehen, in ein paar Ländern nicht. In ein paar Ländern ist es verboten, ich glaube, Ukraine ist verboten, Russland hat es nicht dürfen. Aber das sind ja die anderen Diskussionen, die Länder haben, halt, wo ja.
Aber du meinst, ja. es ist durch das, also ich finde, ja, find einen guten Ansatz, durch das ist aus einer Geste eine Diskussion entstanden, wo durch das natürlich mehr Nachhaltigkeit hat und mehr Wert. Ja, das sehe ich als Punkt, ja, absolut. Und ich weiss nicht, ob man das hat von Anfang an können so erwarten.
Nein, das ist Glück.
Weil, ich habe gesagt, ich habe gefunden, es ist recht verbissen geführt worden irgendwann und da sind beide Lager irgendwo wie in einer Position drin gewesen, wo sie gar nicht mehr gross raus hätten können.
Aber, ja, ich habe es ein bisschen
schade
gefunden.
So, was du sagst, das ist...
Also die Deutsche, also eben jetzt München hat dann aus meiner Sicht noch ein, zweimal zu fest gesagt, wie sie hässig sind oder traurig sind, dass man das nicht macht. Eigentlich hätte man es einfach müssen so dastehen und sagen, hey, look, das ist halt UEFA, oder? Und eben, sie sind da sicher nicht gut weggekommen, UEFA. Ja.
Aber der Leon Goretz kann noch schnell erwähnen. Seine genau, Geste, sensationell.
Ja.
Völlig. Ich kann... Ja, jetzt schiebe ich das halt auch schnell noch rein. Ich habe für mich noch so die drei Szenen von dem... Und das führt uns nämlich gerade noch zum letzten UEFA-Punkt auch wieder. Das ist ja alles wunderschön verknüpft, auch wenn wir da wie wild umeinander jagen mit unseren Themen. Die drei Szenen von der EM. Die dritte ist Chiellini, gestern, wie er den Sack umgerührt hat. Unglaublich geil, wirklich wie ein Schuh. Also, ja, natürlich nicht sportlich und so weiter alles. Und wenn ich England-Fan wäre, hätte es mich wahrscheinlich auch ein bisschen genervt. Aber hey, wirklich so der Grossvater, der einfach am Enkel sagt, so, jetzt bleibst du mal schnell da. Und ist jetzt mal irgendwann einfach auch gut. Ich habe heute in einem anderen Podcast gehört, wo der geil gefunden hat, gleich wie in einem Comic, wo man einfach, wo irgendwie der eine oder andere am
Kragen packt.
Wie sagt man? Am Kragen packt und der andere läuft in der Luft immer noch weiter. Also in dem Stil hat sich das so ein bisschen angefühlt. Oh. Und Chiellini sowieso einfach zu einer Legende geworden an dem Turnier. Die zweite Szene ist das, was du vorher gesagt hast. Goretzka beim Goal gegen Ungarn, beim entscheidenden. Höchste Provokation die ganze Zeit, wirklich hässliche Szene. Das meiste ist ja im Fernsehen nicht gezeigt worden, was in dem Stadion innen abgelaufen ist und auch vorher schon außerhalb vom Stadion. Und er reagiert nach dem Goal, indem er vor die Kurve reingeht und einfach das Herzzeichen mit den Finger formt. Grossartig, wirklich reifer, erwachsener und gleichzeitig wirkungsvoller, kannst so etwas echt nicht machen.
Ich hätte noch Küssli verzeiht.
Ja, man kann es eben auch immer den Bogen überspannen, Fabio. Man kann es immer darüber ausschießen. Aber ja, kann man machen. Mhm. Und dann aber für mich, und ich glaube, da kommen wir zu einem Thema, das wir auch müssen und auch wollen noch besprechen, Szene von dieser EM, ganz ohne Frage, Eriksson, wo zusammengebrochen ist und was nachher alles passiert ist. Vor allem die Reaktion von seinem Team, wirklich...
Wow, die UEFA einfach nicht so gut ausgesehen, oder?
Dass wir das richtig, das sind wir wieder bei dem Thema.
Aber
lass uns noch zuerst schnell, bevor wir noch auf die UEFA kommen, noch schnell das Team, wo irgendeiner realisiert hat, wow, wir müssen den Menschen schützen, wo irgendwie einen Kreis bildet um den Spieler herum. Kjær Eriksen, der dann nachher noch mit Eriksen seine Freundin noch trösten, weiss ich was alles. Also weiss, irgendwo Verantwortung übernommen haben füreinander und dann Finnland ist es gewesen, wo auch mitmacht, wo plötzlich das ganze Stadion irgendwo den Namen skandiert. Mit dem rede ich ihn nicht, aber es zeigt einfach plötzlich, wow, es ist jetzt etwas wichtiger als Fußball. Und ich glaube, wenn man so darüber legt, also wenn ich sage, also Szenen, meine ich so Sachen, wo wir wahrscheinlich auch in ein paar Jahren noch werden darüber diskutieren. Weißt du noch die Szene damals bei dieser EM? Und so etwas habe ich vorher nie gesehen und wird es hoffentlich auch nie mehr gesehen auf einem Fußballplatz. Aber das ist eben so erschütternd war, so stark war die Szene auch gewesen. Und natürlich sagen wir das jetzt auch im Wissen, dass es ihm schon wieder bedeutend besser geht.
Ja, mega. Also ich muss sagen, die Szene ist mir, also ich muss ja sagen, ich bin mit dem Fabio an einem Kindergeburtstag gewesen, oder? Wir haben ja das Spiel nicht gesehen und irgendwann habe ich...
Dort gehört der eine.
Irgendwann habe ich das Handy vorgenommen, um zu schauen, was so der Zwischenstand ist und dann hat es irgendwie geheißen, ja, sie ging nicht pausiert und ja, das ist nie ein gutes Zeichen und kurz an Schein geschaltet hat man irgendwie so ein bisschen nicht gut können... Also ja, aber es ist ja dann am Schluss wirklich gut rausgekommen eigentlich für ihn. Aber ich muss sagen, das ist mir dann relativ lang noch recht nahe gegangen irgendwie. Und auch immer, wenn man ein bisschen über das geredet hat, ich finde es auch gut, man hat nicht so viel gezeigt, zum Glück. Obwohl
ich habe das Gefühl, man hat zu viel gezeigt, definitiv.
Ja, also insgesamt hat man zu viel gezeigt, aber ich glaube, eben, es ist auch schwierig gewesen. Eben gewisse haben einfach gar nichts mehr gesagt auf dem Deutschen. Ich glaube, die haben es eigentlich noch gut gelöst. Eben sind die Glieder auch zurückgeschaltet anscheinend. Ich habe das erst nachher gehört und die anderen Podcasts. Ja, wenn man mit dem umgegangen ist, ich glaube, es war für alle mega schwierig gewesen. Und mir hat das 2-3 Tage, oder das, ja, auch eigentlich die ganze EM durch, wenn das wieder aufgekommen ist, habe ich wirklich immer wieder ein bisschen Hühnerhaut bekommen, weil ich muss sagen, ja, wenn du so einen Profisportler irgendwie musst, eigentlich wiederbeleben auf dem Spielfeld, das, ja, aber da musst du dann alles auf der Seite lassen, wo drum geht, jetzt müssen wir noch das Goal schießen und jetzt müssen wir weiterkommen, du musst einfach sagen, du, eigentlich hättest du ja können heimgehen als Dänemark dann, aber ist ja auch, wäre auch nicht in ihm im Sinn gewesen, muss man sagen.
Ja, aber das finde ich immer so spannend, wenn man dann sagt, das wäre nicht sein Sinn gewesen, oder? Also, es kann ja sein, dass der Spieler sagt, hey, look, Jungs, geht für mich, macht das extra für mich. Und, aber die anderen 10, also, die auf dem Platz gestanden sind, die das miterlebt haben, ja. du kannst ja denen nicht ins
Leben. Das ist traumatisch,
eben, ein Trauma. Du bist in, und so haben sie ja dann auch Fußball gespielt gegen Finnland. So haben sie auch der Rest des Matches ist dann genau so gelaufen. Also die hätten niemals mehr dürfen auf den Platz.
Ja, halt auch die Auswahl war halt fies gewesen, oder? Entweder jetzt weiterspielen oder am nächsten Tag irgendwie ein paar Stunden später. Da musst du halt irgendwie schon sagen, es wird nicht besser.
Fingerspitzengefühl. Ja. Und das ist etwas, was ich mir auch aufnotiert habe, was mir negativ aufgefallen ist. Das Fingerspitzengefühl allgemein, auch von Schiri-Entscheidungen, habe ich jetzt müssen sagen, zum Teil wirklich einfach auch katastrophale Schiri entscheidet zu dem Zeitpunkt.
Remo Freud.
Genau. Oder auch das eben, in einer 119. Minute von einer Nachspielzeit noch, also Benalti durchgespielt gegen Gau. So, ja, okay. Ja, also einfach das Fingerspitze.
Ja, ich denke, das müssen wir auch. Ja. Bei Dings jetzt noch, beim Eriksson, beim Fall dort, eben, ist einfach komplett bürokratisch vorgegangen worden. Okay, wir haben für Spielabbruch haben wir genau die zwei Szenarien und das müsst ihr jetzt innerhalb von gefühlt einer halben Stunde euch entscheiden. Und nachher gegen aussen noch vermitteln, das sei im Sinn vom Spieler gewesen, so dass wir dann wirklich das noch so gesagt haben, hey, wirklich, also es ist pervers, ein Spieler nachher vor so einer Wahl zu stellen.
Ja, und sicher.
Mögt euch vielleicht noch erinnern, wo vor ein paar Jahren das Attentat auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund war. Mhm. Die Mannschaft hat nachher, ist leistungsmässig eingebrochen nachher. Klar. Also es hat sich länger hingezogen und das ist ja jetzt noch viel direkter. Also weißt du,
da siehst du jetzt irgendwie... Sie haben ja am nächsten Tag gespielt, oder? Dortmund, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube es, ja. Also auch dort. Ja. Aber eben, das muss ich sagen, das schafft nur eine UEFA, eine FIFA oder ein IOC. Aber sonst, also das ist so etwas von unmenschlich. Und dort spätestens hätte man einfach müssen sagen, hey, ihr seid UEFA, ihr seid Verlierer von dem ganzen Turnier, von dem ganzen
Fest. Und das Fest. Am ersten Spieltag. Außer
finanziell.
Aber ihr habt euch so etwas von unmenschlich gezeigt bei diesem Turnier und eben irgendwie halt durchgehend und das ist wirklich sehr, sehr heftig. Und dabei haben wir doch gemeint, UEFA sei die Gute nach dieser ganzen Super League-Geschichte diese Saison.
Ich glaube, das haben wir damals schon angesprochen in unserem Podcast, wo wir darüber geredet haben, dass das nicht so ist. Kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, wir haben die UEFA nicht als die Gute dargestellt.
Ich habe mich jetzt angemeldet, um mein UEFA-Tattoo wieder wegzulasern. Es dauert noch ein bisschen, bis ich einen Termin habe.
Ja!
Sehr schön, ja.
So im Herzen.
Ja, ich würde sagen, dann machen wir doch weiter. Und zwar...
Oh, darf ich noch ganz schnell etwas noch bringen zu dem? Weil es einfach... Weil ich es schon auch noch interessant finde, auch noch zum Thema Eriksson. Man hat ja dann wirklich mit der Kamera komplett drauf gehalten. Und du hast das vorher angetönt, gewisse Sender sind dann selber weg, gewisse sind länger drauf geblieben und weiss ich was alles. Und ich war schockiert gewesen und ganz viele andere auch.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich dann aber auch in einer Diskussion einmal so die Meinung gehört, die ich sehr spannend finde. Ja, wieso stellt man denn nicht einfach ab? Es zwingt einen niemand, das zu schauen. Also weißt du, nur weil es der Sender zeigt, muss man jetzt sauer sein auf den Sender oder beziehungsweise halt den Organisator? Oder ist nicht jeder irgendwie von uns selbst schuld, dass wir den nicht einfach selber abgestellt haben? Brauchen wir die Bevormundung vom SRF oder ZDF oder ORF oder
wem auch immer? Also wenn du allein schaust, gebe ich dir absolut recht. Aber wenn du natürlich in einem Public Viewing oder sonst mit anderen Kollegen zusammen machst, dann ist es schwierig zu sagen, hey, kannst du einfach schnell abstellen, bitte.
Gut, das würde ich erwarten vom Organisator, oder? Dass er sagt, du, wir stellen dir mal
ab. Du kannst dich umdrehen. Das Bier ist dir geholt, oder? Du kannst dich umdrehen.
Ja. Nein, das ist schon. Darf ich eine Frage noch stellen, einfach aus Interesse? Wo habt ihr grösstenteils die EM geschaut. Also sendertechnisch würde mich das wundern, weil ich bin sehr weit gekommen, ausser im eigenen Land habe ich es nicht gesehen. Und ich würde es wundern, wenn ihr so ein bisschen geschaut habt.
Auf dem ORF mehrheitlich. Mhm.
Gute Vorberichterstattung hat sich gedacht, oder? Auch taktisch eine coole Sache.
Ja, recht geile Gadgets haben sie, die sie brauchen, um ein bisschen Taktik erklären, finde ich. Und sie machen es auch gut, oder? Du hast vor allem ein bisschen, du hast den alten gesessenen Trainerfuchs, du hast einen jungen Goalie, der schon die Karriere beendet hat, und du hast noch den Roman Mählich, der ja auch Trainer ist. Also, ja, und eben, einen guten Mix, finde ich. Mhm. Aus,
Und seit 200 Jahren der
Prohaska. Koryphäe halt, Koryphäe.
Absolut.
Mhm. Ja, ich habe es meistens auf dem ZDF geschaut, wobei ich mich jetzt das Mal vor allem so ein bisschen die Berichterstattung rund ums Spiel eher lame gefunden habe. Auch die ganze Studiogeschichte ist halt dann so ein bisschen, ja, Corona geschuldet, halt eher ja, sanft daherkommen und dann halt auch die Experten habe ich jetzt in anderen Turnieren schon besser gefunden. Natürlich, wenn man auswärts war, dann hat man es meistens auf dem SRF gesehen. Ja, ich bin jetzt, ich muss mich da bekennen, dass ich nicht der grösste Sascha Rufer-Fan bin. Für mich ist er zu wenig ein Journalist und zu fest ein Fan. Und das ist wahrscheinlich das, was andere genau lieben an ihm und super finden. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich habe wie gerne ein bisschen eine sachlichere Analyse und, ja, eben, also von dem her, das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, dann halt eher ZDF zu konsumieren.
Übrigens noch ein kleiner Nachtrag zum ORF, ein kleiner Minuspunkt zum ganzen Geschichte. Der ORF hat konsequent bei diesen Spielen, die um 6 Uhr angefangen haben, um 7:30 mit den Nachrichten, und zwar die haben sie einfach durchgezogen, da ist einfach 5 Minuten kein Fußball gelaufen, sondern die haben Nachrichten gebracht und nachher ist es weitergegangen. Und ich meine, es ist notabene irgendwie die 80. 85. Minute gewesen, jedes Mal.
Ja, es ist wirklich.
Aber konsequent durchgezogen. Hut ab, aber ja.
Also, sie hätten einfach ein Sandman einstellen oder so etwas.
Also, ARD, ZDF hat mich auch. Also, ich habe dort angefangen zu schauen, weil ich es eigentlich sehr gerne hatte. Mich hat Almut Schuld recht gut gedunkt irgendwie. Mich hat es ein bisschen schade gedunkt, dass sie mit dem Stefan Kunz irgendwie, glaube ich, persönlich irgendwie nicht so hätte können, oder mir ist das so vorgekommen. Und das hat mich dann immer ein bisschen gestört, weil das immer so ein bisschen zwischen ihnen gestanden ist, weil sich die immer ein bisschen unterbrochen haben und ein bisschen mühsam gewesen sind. Ich weiss nicht, ob es ZDF war, wo der Mertesacker und der Kramer war, das habe ich eigentlich noch gut gefunden. Aber was ich immer schon angefunden habe, ist einfach in der Pause, ist einfach ein Heute-Journal gekommen. Du hast eigentlich von dieser Viertelstunde hast irgendwie 11 Minuten oder 12 Minuten Heute-Journal und nachher hast du noch eine Minute so. Ja, was denken Sie? Ja, ich habe vor allem auf BBC geschaut, kann das sehr empfehlen, ist sehr unterhaltsam gewesen. Und auch ab und zu noch ORF. Aber ja, das Beste, was ich gehört habe, aber das kann ich leider nicht empfangen als Schweizer, wäre, glaube ich, Magenta TV gewesen. Obwohl ich das auch nicht so toll finde, dass man ein Pay-TV Abo müsste ich haben, zum EM schauen, aber dort hat es recht cool getönt mit Taktikanalyse und guten Gästen. Und natürlich, weil es Pay-TV ist, weniger Werbung.
Was ich mich noch in dieser ganzen Geschichte gefragt habe, übertragungstechnisch, es gibt ja gewisse TV-Anstalten, wo sie ein Duo haben, wo ein Moderator und ein Experte zusammen das moderieren. Und ich habe mich einfach gefragt, wieso ist das in der Schweiz nicht möglich, dass man Sascha Rufer einfach mal
einen Moment sieht. Das hätten wir auch schon gehabt. Ja, mit Günther Netzer damals.
Ja, ja. Also, ja, aber
finde ich auch gut.
Macht es eigentlich immer gut. Ich meine jetzt auch der Dings, wie heißt der, ehemalige Profi, Unterhaching-Trainer jetzt, Sandro Wagner, ist im ARD-ZF, der hat das sehr gut gemacht. Ich habe ihn schon ab und zu auf The Zone hören. Ich finde ihn mega cool, wenn er das macht. Jetzt kann er wahrscheinlich weniger, wenn er dann wieder ein Amt hat und eine Richtung muss schaffen.
Bei der Bobfahrer.
Ja, bei der Bobfahrer.
Ist ein Abstieg,
oder? Oh ja, kann sein, ich weiß gar nicht.
Doch.
Ich weiß nicht.
Abgestiegen.
Ja. Und ja, aber ich meine, BBC macht das so, ITV macht das so, dort ist aber manchmal ein bisschen komisch, je nachdem, wer das dort ist. Ja, also ich verstehe es auch nicht, wenn man schon so einen hätte, dass man noch einen nebenzu hätte, der vielleicht ein bisschen könnte die Ruhe reinbringen und das analytisch auch noch beobachten. Aber ja, du, ja.
So, jetzt aber.
Ja, sorry.
Ja, man muss diskutieren über so Themen, es ist wichtig. Und es hat viel zu diskutieren gegeben, man hat immer irgendwie ein Gesprächsthema gehabt. Es ist uns nie langweilig geworden in den 4 Wochen. Ich weiss nicht, danke UEFA für das. Ja, und jetzt eben, wie schon angesprochen.
Ja, oder allen Spielern.
Ja, oder einfach so. Alles, oder? Ja. Und darum würde ich sagen, ja, das Thema EM noch abzuschließen. es hat ja immer Spieler gegeben, die raus hervorragende Leistungen gebracht haben. Und ich möchte jetzt von euch hören, wer ist denn für euch die Top 11 von dieser EM? Also bei mir ist es einfach 11 Mal der Eriksen. Nein. Also,
hat man noch, ja.
Leicht emotionalen Beitrag.
Nein, aber Adi, willst du mal anfangen?
Kann ich.
Hol noch schnell ein Bier, das ist gut. Fang du mal an.
Wir haben ja gesagt, im Gegensatz zur Saison, wo wir zusammengefasst haben von der Super League, dass jeder seine eigene Aufstellung kann nehmen. Also kann sein, dass wir jetzt da auch andere Aufstellungen haben. Ich habe mich für die Aufstellung entschieden, die, glaube ich, am meisten gespielt worden ist an dieser EM und ich auch, ja, ziemlich Fan geworden bin, wenn man gute Aussenverteidiger hat. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass die ein bisschen besser sind als nur einfach defensiv.
Und nein, habe ich habe gleich.
Das 3-5-2 entschieden. Da fange ich doch mal an. Im Goal habe ich den Europameister und den Spieler des Turniers, Donnarumma. Ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen für mich mit dem Sommer. Mich hat es einfach gedacht, so ein bisschen die Spielauslösung, außer wenn er müssen passen und ist unter Druck gewesen, hätte mir fast ein bisschen besser gedacht, aber so ein bisschen Spiel schnell gemacht, das hat mir sehr gut gefallen.
Du weißt schon, dass wenn dann, jedes Mal deine Variante sagst, dass du uns den Zegel aus dem Wind nimmst. Wind aus dem Segel.
Nein, ist gut. Ist jetzt nur in dem Fall, glaube ich. Hoffe ich. Nein, dann vorne dran geht es weiter eben mit einer Dreierkette. Dort bleibt es sehr, sehr italienisch. Ich habe beide genommen, Chiellini und Bonucci eingestellt. Also Bonucci rechts, Chiellini in der Mitte. Innen. Und links habe ich den Christensen von Dänemark genommen. Nachher auf der linken Außenverteidigerposition habe ich den Unglücksrab, aber am Schluss trotzdem Europameister. Wieder ein Italiener mit dem Spinazzola. Ja, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, vorher nicht kennt, grossartig war, wie er gespielt hat, ein riesen Laufwunder. Auf der rechten Seite wieder ein Dan. Ich bin sehr vielfältig, wenn es darum geht, mit den Nationen. Der Mähle. Könnte auch links spielen, ich habe ihn dann rechts übergenommen, weil mir hat vor allem die eine Flanke sehr gut gefallen mit dem Ausserrist. Das hat sicher am Fabio auch gut gefallen, als der Ausserrist und Ausserverteidiger.
Absolut.
Je nachdem Ausverteidiger. Allgemein hast du ein gutes Turnier gespielt. Dann habe ich zwei zentrale Mittelfeldspieler. Dort habe ich den 18-jährigen Pedri, der Spanier. Ich glaube, gefühlt keinen einzigen Fehlpass gespielt. Jeder dritte Pass gefühlt ist hinter die Abwehr gekommen, weil er einfach die ganze Abwehr ausgespielt hat. Ja, mit 18 habe ich sagen, das ist grossartig. Und links davon habe ich den Calvin Phillips. Das ist vielleicht noch ein Leeds-Bias vielleicht. Aber mir hat er halt auch gestern wieder gefallen, was der für ein Pressing hat. Und jedes Mal, wenn der Press kommt, dann noch am Gegenspieler an, um zu sagen, hey, ich bin da. Grossartig finde ich und einfach, ja, wird nie müde. Dann habe ich zwei Flügel, rechts und links. Der linke Flügel, der zieht ein bisschen mit rein. Das wäre der Olmo, auch von Spanien. Weil der hat mir sehr gut gefallen, als er dort Stürmer gespielt hat gegen Italien. Rechts ist der Chiesa, weil der Chiesa aus meiner Sicht eines von der besten, also von der besten Stürmer oder Angreifer war. Sehr guter Schuss, sehr gut immer durchtrippelt. Und in der Sturmspitze vorne, dort habe ich am meisten Kader, dort habe ich sehr viel als Auswahl gehabt, aber dort habe ich am Schluss den Schick genommen, weil der eigentlich mit einem Team, das jetzt nicht überragend war von den Einzelspielern, trotzdem die vielen Goal gemacht hat und das nicht mit Penalty.
Aber das ist jetzt nicht ein 3-5-2, sondern eher ein 3-4-3, das du aufgezählt hast.
Ja, kommt halt darauf an, wie die beiden Außenverteidiger zählst. Also ich kann dir auch ein Foto schicken, wenn ich es gedacht habe, eben die Außenverteidiger Spinazzola.
Aber mit zwei Flügeln und einem Stürmer vorne, der ist ja drei vorne.
Ja, ich habe drei vorne, ja.
Der ist nicht das 3-5-2.
Aber ich habe zwei.
Aber macht ja nichts.
Ja, wie man es nimmt, ja. Ich kann die Außenstürmer auch als Mittelfeldspieler zählen, wie auch immer. Ja. Den Trainer habe ich da von Dänemark auch, dass ich da nicht zu viele Nationen muss reinnehmen. Kasper Jümland, wenn ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Und dann noch drei Ersatzspieler, ein Verteidiger, Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Und der Ersatzspieler in der Verteidigung ist der Kyle Walker, weil er einfach schnell ist. Bis zum Schluss eigentlich irgendwie ein riesen Tier ist im Säckle. Im Mittelfeld der Suček von Tschechien, weil er einfach auch eine rechte Präsenz gehabt hat und grossartige Premier League-Saison und jetzt weitergemacht hat. und im Sturm vorne oder auf dem Flügel Sterling, auch wenn ich ihn persönlich überhaupt nicht gerne habe und Schwalbe hat nicht geholfen, dass ich ihn lieber habe, aber man muss einfach anerkennen, dass er wirklich ein guter Spieler ist.
Du hast keinen Schweizer in deiner Mannschaft?
Es ist sehr traurig. Ich habe zuerst so eine Longlist gemacht und überall auf jeder Position sozusagen ist ein Schweizer dabei. Und jedes Mal habe ich müssen sagen, ich kann sie nicht können führen.
Vielleicht
ja,
können
wir sie ja noch. Dran gewesen. Ja, ich hoffe ich schon, oder?
Oli?
Ja, ich habe gesehen, ich habe doch eine andere Aufstellung, aber macht ja nichts. Schauen wir mal. Bei mir fällt es mal im Goal an und dort müssen wir jetzt eigentlich so rein aus den Emotionen von gestern Abend. Donnarumma, ich kann nicht so richtig aussprechen, so viel Buchstabe ja Donnarumma, genau. UEFA war auch sehr schnell gewesen, in den gerade gefühlt zwei Minuten nach dem Spiel zum Spielen vom Turnier zu wählen. Ich finde ihn gut, absolut, hat natürlich auch absolut abgeliefert. Bei mir ist er aber nicht im Goal, sondern bei mir ist tatsächlich Jan Sommer drin. Mhm. Finde ich, hat es verdient. Und ich glaube, das kann man auch, wenn man die Schweizer Brille nur halb anhat, kann man das so noch sehen. Mhm. Dann haben wir die Verteidigung Spinazzola von Italien neben dem Cellini. Mhm. Dann auf der anderen Seite Harry Maguire und Denzel Dumfries von den Niederlanden. Dann kommt das Mittelfeld. Steven Zuber, finde ich, hat eine Bombe EM gespielt, als er reingekommen ist. Hat den Rodriguez komplett verdrängt. Jorginho, wieder Italiener. Und Paul Pogba, Frankreich. Mhm. Finde ich auch wirklich sackstark.
Das ist wo eine halbe Stunde
dann
gegangen ist.
Dann im Sturm nochmal Italiener, Chiesa. Mhm. In der Mitte, wir haben vorher schon über ihn geredet, Cristiano Ronaldo. Und auf der rechten Seite, das ist vielleicht eine Überraschung, Jeremy Doku von Belgien. Finde ich, ist für meine Entdeckung von diesem Turnier, finde ich wirklich ganz, ganz geil.
Ja, sehr belebend.
Trainer Roberto Mancini. Dort habe ich nicht recht gewusst, ich habe Luis Enrique auch sackstark gefunden. Beide haben mit Mannschaften, die man im Voraus, vor allem im eigenen Land, nicht wirklich damit gerechnet hätte, sind sie sehr weit gekommen. Wir haben das vorher nicht angesprochen. Ich finde, und das ist also ein bisschen das Paradox zu meiner Aufstellung, wo kein einziger Spanier drin hat, dass rein spielerisch Spanien die stärkste Mannschaft war. Aber halt eben wirklich nicht durch Einzelpersonen. Und vielleicht, wenn sie im Finale gewesen wären, hat sich der ein oder andere noch ein bisschen mehr rauskristallisiert. Ich habe auch mal den Dani Olmo noch auf der Bank bei mir, zusammen mit dem Kevin De Bruyne. Und dann ist die Frage, ob wir einen Goalie nehmen, dann wäre es Kaspar Schmeichel oder der David Alaba, den ich auch gefunden habe, hat das bei Österreich extrem gut gemacht.
Mhm.
Gibt es Fragen?
Voll nicht.
Ja, sehr schön. Ja. Also, ja. Also jetzt so eine Dumfries, ich weiß nicht, wie man es ausspricht auf Holländisch, Super, Sommer, die sind eigentlich auch so in meiner erweiterten Liste gewesen. Ja, also absolut nachvollziehbar. Ja.
Natürlich habe ich jetzt die Schweizer Brille schon auch noch ein bisschen angehabt, aber eben, wie gesagt, ich finde...
Also, ganz ehrlich, auch in den Statistiken und in der Rangliste von den Spielern von, der Dings, von Deutschland und von Österreich ist der Sommer auch mit dem Donnarumma zusammen der beste Goalie. Und der Zuber wird auch relativ viel genannt, halt wegen seiner Assists, weil er immer noch der war, der am meisten Assists gegeben hat. Also, kann man durchaus auch mal reinnehmen.
Ja, sicher. Ja.
Ich möchte schnell die Gelegenheit nutzen, dort, bevor du, Fabio, deine Dings, deine Mannschaft zeigst und mich einmal da outen. Wir haben auch schon über Nationalmannschaften geredet und wir haben alle gesagt, ja, dass die Schweizer halt nicht extrem am Herz liegen und man halt auch immer mal wieder so ein bisschen Kopf schüttelt oder halt auch so ein bisschen findet, ja, es sind halt Schweizer, bla, bla, bla. Und das hat sich in diesem Turnier für mich extrem geändert. Ich darf, glaube ich, wirklich sagen, also ich verfolge die Mannschaft seit 1990, darf ich etwas sagen. Und ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die mich kämpferisch, aber einfach einstellungstechnisch schon so extrem überzeugt hat, dass sie taktisch, dass sie spielerisch gut sind. Das sind sie schon lange, das sind sie schon seit Jahrzehnten, dass sie bei Top-Clubs spielen, wo sie alles mitbekommen. Nur ist es häufiger so gewesen, dass du hast den Spielplan angeschaut und hast gesehen, okay, der spielt in dieser Mannschaft, der spielt in dieser Mannschaft. Und sobald sie aber das Schweizer, das rote Dress angezogen haben, hat man das Gefühl gehabt, okay, jetzt werden sie wie so irgendwie, das ist wie eine Sandmännchen-Uniform und jetzt werden sie irgendwo degradiert wieder. Und das ist so, wie es aus Land uns gefühlt manchmal sieht, so hat man dann plötzlich auch gespielt. Und das, obwohl man eigentlich wirklich etwas auf der Brust hätte. Und in dem Turnier, klar, in der Vorrunde auch noch nicht extrem, aber irgendwie hat dann, glaube ich, auch so der ganze Hass und die ganze negative Presse und auch von der Bevölkerung und so weiter nach dem Italien-Spiel hat etwas ausgelöst, in meinen Augen. Und plötzlich hast du gesehen, hey, die können auch richtig sauer sein, die können auch richtig dreckig werden und die können auch wirklich kämpfen. Und das ist das, was mich extrem überzeugt hat, was mir wirklich Freude gemacht hat. Und wenn er so weiterspielt, dann haben wir mich.
Ja, absolut. Ich glaube, auch vor ein paar Jahren hätten sie wahrscheinlich das Spiel jetzt gegen Türken wahrscheinlich auch nicht gewonnen, oder? Weil ich muss schon sagen, oder? Wir verlieren gegen Italien, wo ich muss sagen, das ist absolut okay. Auch die Art und Weise habe ich es nicht so schlimm gefunden. Mich hat halt das Unentschieden gegen Wales aufgeregt. Das habe ich wirklich so wieder sagen, ja, jetzt sind wir wieder.
Du hast ja gar nicht gesehen, den Match.
Nein, ich habe es nicht gesehen. Aber eben, ich habe es nachgekriegt. Aber
Kinder, ja, Kindergeburtstag war es
auch und die Erwachsenen sind Fußball schauen. Genau. Ich habe es dann nachgeschaut am nächsten Tag noch ein bisschen und müsste sagen, so, ja, ist schade. Aber nachher eben, was nachher kam, ist, ich glaube vor allem, es ist krass, oder? Du hast ein Spiel gegen Frankreich und plötzlich liebt dich wieder das ganze Land. Es geht halt manchmal sehr schnell. Und nachher hast du noch einmal gegen Spanien noch eine gleich tolle Leistung. Also ich freue mich jetzt auch auf die nächste Zeit mit der Schweiz.
Ich bin vor allem gespannt, ich hoffe es, dass alle die Spieler, die jetzt eben so für Furore gesorgt haben, das auch jetzt im Club mal zeigen können. Und dass ich glaube, dann gibt es auch noch mal einen Push mehr, wenn ein Shaqiri in einer Mannschaft Stammspieler ist, Spielpraxis hat, eine super Spielpraxis hat und wie sie alle heißen. Ich glaube, das gibt dann schon noch mal ein Ding. Man sieht beim Seferovic. Also, der hat jetzt einfach das Selbstvertrauen mitgenommen aus von Lissabon und wir haben gesehen, was dann passiert. Und wenn das alle hätten, ich glaube, es würde gerade nochmal ein Scheitli drauf
legen. Ja, sicher.
Ja. Aber glaubt ihr, also ich muss ja sagen, nach dem Frankreich-Spiel habe ich wirklich meinen Hut gezogen, habe das unglaublich geil gefunden. Und ich hätte aber keine Rappen auf die Schweiz gezählt. Also das ist wieder so, dass, ja klar, die Schweiz hat ja schon früher gute Spiele gemacht und so weiter und jetzt kommt wahrscheinlich das Zweite und dann spielen sie gegen Spanien nochmal so sackstark. Und das hat mich eben extrem überzeugt. Aber dann nachher auch einen Chaka gesehen, wenn sie die Verlängerung geht oder eben auch schon gegen Frankreich oder so und eine Überzeugung bei dem im Blick hinten gesehen, hey, wir holen das Ding, wir schlönt die ohne Frage. Das habe ich wirklich so noch nie gesehen. Und das ist so meine Frage gewesen. Haben die wirklich daran geglaubt, dass sie Frankreich und Spanien schlagen?
Also, ich glaube, das muss. Also sonst musst du ja, wahrscheinlich auch daheim bleiben.
Früher hat man das nicht.
Ja.
Ja, nein, doch, hoffen kannst du immer, aber ich hatte jetzt so eine Überzeugung gesehen. Also weißt du wirklich, hey, wir sind die Besseren, wir hauen die weg.
Ja, wir sind also, auch besser gewesen.
Vor allem, wenn du Frankreich geschlagen hast, vor allem, wenn du bei Frankreich noch zurückgekommen bist und dann noch ein Penalty schießt, wo auch nicht bekannt bist, was du das eigentlich kannst. Das sind gerade so drei Sachen, die dich wahrscheinlich so pushen, dass du dann auch gegen Spanien sagst, hey, was wird uns noch passieren? Frankreich ist bei allen Nummer 1-Typ auf EM-Titel gewesen. Und
ja, und gegen Spanien, also, hat ja alles gegen die Schweiz gespielt. Also sagen wir es mal so, Xhaka ist gesperrt und nachher kommt der Zakaria rein, macht das Eigengoal, dann gibt es noch die Verletzung vom Embolo und am Schluss kommst du noch Penalty. Du spielst noch 10. irgendwie, keine Ahnung, 60 Minuten lang. Also es ist ja abartig, die Leistung, die man doch gebracht hat.
Absolut,
ja, mal schauen.
Aber Fabio.
Okay, so mir leid, Fabio, ich habe dich unterbrochen. Ja, genau. Aber das hat
mich noch nicht müssen. Das ist ja schön, ja. Das ist ja schön, ja.
Weil ich habe eigentlich genau die gleichen zwei Schweizer genommen wie du. Und bei mir ist es ein 3-4-3. Halt auch wieder dementsprechend, dass du halt zwei Aussenläufer hast. Und Jan Sommer im Goal. Legende seit der EM. Kann man, glaube ich, einfach dazu sagen. Wenn er noch ein bisschen grösser wäre, wäre er glaube noch besser. Nein, er ist der Größte. Dann bei mir in der Verteidigung innen auch eine Dreierkette. Kier von Dänemark, halt einfach nur schon von seinem Auftreten her und wenn er die Mannschaft zusammengehabt hat, nach dem Vorfall und sonst auch. Zweikampfquote weiß ich gar nicht, aber die muss auch relativ hoch sein. Dann von England, der Maguire, der ja glaube am Anfang gar nicht gespielt hat und dann aber ins Team gerückt ist und hohe Stabilität geht. Und ja, über die Chiellini muss man, glaube ich, nicht streiten. Der gehört einfach in die in die Top 11 rein, mit seiner Performance, die er da geleistet hat an der EM. Dann, aussen habe ich gemerkt, ich habe zwei Linke, aber das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil sie sind beide, ich glaube, der eine darf recht.
Ich kann beides.
Genau. Und zwar auf der einen Seite der Spinazzola und auf der anderen Seite der Zuber. Halt einfach, weil die mit Speed und also mit Technik überzeugt haben. Eben der eine die Vorlagegeber oder der andere, glaube ich, auch die eine oder die andere gemacht. Dann in der Mitte habe ich den Forsberg von den Schweden, weil ich auch das Gefühl hatte, die Schweden doch, die haben auch relativ ein gutes Turnier gezeigt, die sind aber eigentlich nie erwähnt worden und bis jetzt ja auch völlig, ja, auch in Büchle Top 11 nie irgendwo drin gewesen. Ich hatte das Gefühl, oh, der hat noch zusammen und hat auch viel Goal geschossen. Dann habe ich den Pedri mit 18, einfach mal schnell das zentrale Mittelfeld von den Spaniern zusammen. Und der junge Mann spielt jetzt übrigens in einer Woche noch die Olympischen Spiele. Also, ich weiss nicht. Ja, irgendwie wird er Pferdelungen haben oder was am Ferien braucht er sehr wahrscheinlich auch keine. Weil nachher geht es ja dann weiter mit Barcelona und der Saison.
Vorne. Ja, mit 18 haben wir das auch noch möglich.
Ja, natürlich.
Weißt.
Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ja, und vorher sind es ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Auf der linken Seite die Insigne und auf der rechten Seite der Sterling. Wobei eben beim Sterling, fliege ein bisschen weniger, dann kommt es noch viel, viel besser. Und vorne drin habe ich den Lukaku. Ich einfach finde, das ist ein Biest. Und ja, dann hat er immer wieder gezeigt, zu was er fähig ist. Besonders natürlich auch seine Geste da mal gegen den Eriksen, den er gemacht hat. Ja.
Notabene auch ein paar Stunden erst nach dem, oder? Ich meine, es ist immer so krass, wir reden ja eigentlich nur von Dänemark, aber es hat ja auch Leute, die ihn sonst gerne haben und dann trotzdem auch spielen müssen.
Ja, wo wir in meinem Verein spielen,
vielleicht
oder?
Einfach können, wo wir einfach können sagen, du, schau, heute findet kein Spiel mehr statt. Aber wir kommen wieder ins gleiche Fahrwasser.
Und zum Abschluss noch, ein Trainer braucht die Mannschaft keinen, weil die spielt einfach so und sensationell und Auswechsel spielt sowieso nicht, weil die eben, wie gesagt, Pferdelungen und solche Sachen, die machen jetzt einfach das Elfte.
Du bist einfach zu faul gewesen, um nicht als Elf
nein, natürlich nicht. Ich könnte jetzt auch noch 20 weiterhin, aber das braucht es nicht. Es braucht einen Top-Elf auf dem Platz. Fertig.
Also ist so.
Geht raus und spielt Fußball. Trainer braucht man nicht.
Genau.
Also Maguire habt ihr in dem Fall gestern im Finale nicht gesehen, wie die Spieleröffnung manchmal hinten raus war. Ich weiss nicht, ob 3 oder 4 Bälle einfach rausgespielt worden sind, aber er hat seine Vorzüge, eben vor allem in der Luft und im Angriff hat er ja auch gewisse Gefährlichkeit.
Ja, aber was er nicht hat, haben sie wahrscheinlich die anderen, oder? Darum braucht es ja auch immer mehrere Innenverteidiger.
Ja.
Eben, also man hätte den Alaba dort auch reinnehmen, ohne Frage.
Ja.
Das ist vielleicht auch noch, ich weiss, wir müssen nachher aufhören, weil wir machen schon viel zu lang. Aber wenn wir vielleicht am Schluss noch ganz schnell jede so ein, zwei Mannschaften, die euch positiv und die euch negativ überrascht haben.
Ja.
So einfach aus dem Nichts raus.
Einfach unvorbereitet, aber ja, können wir machen.
Du musst nochmal alle Spiele schauen.
Ja.
Also
nein, ich finde es noch interessant und ich habe mir bei der Vorbereitung noch überlegt, so den Podcast, den wir damals gesehen haben mit den Predictions, wo wir Gruppen angeschaut haben. Mhm. Und wir sind nicht so schlecht gewesen. Die Mannschaften, die wir so ein bisschen als Überraschungsteam intuitiv drin hatten, haben überrascht von mir gesehen. Also Österreich, Ukraine, finde ich, haben das sehr, sehr gut gemacht. Hat können weit kommen.
Ich habe die Schweiz als Überraschungsteam
drin gehabt. Und eben, von dem her gesehen, wir haben dort schon ein paar Teams drin gehabt, wo ich so sage, hey, doch. Aber enttäuscht bin ich von der Türkei.
Ja. Ja, Türkei absolut. Das ist ja das erste Team gewesen, das wir hatten in der Vorschau von der EM und die habe ich ein bisschen lang gemacht. Jetzt im Nachhinein, sorry für das, weil es ist nicht einmal wert gewesen, so lange über die Seite zu reden, weil es ist wirklich gar nichts gewesen, traurigerweise. Hätte mir wirklich auch sehr viel davon versprochen, ehrlich gesagt.
Ja. Enttäuschend natürlich auf einem ganz anderen Level Frankreich. Extrem gelobt und schlussendlich aber wie einfach, also ich finde, man hätte klar ist jetzt im Nachhinein immer einfach zu sagen, aber man hat irgendwo in jedem Spiel gemerkt, okay, da ist hure Klasse rum, aber ob das schlussendlich reicht, wann zeigen sie es, wann kommen sie richtig raus? Und ich meine, man hat das erste Spiel gegen Deutschland gehabt, wo, also nicht jedes Spiel durchgeht, ist klar, aber wo wo beide Mannschaften extrem vorsichtig waren und man das Gefühl hatte, hey, jeder Millimeter, wo irgendwo der Ball nach links oder rechts nicht geplant rausgeht, kann gerade ins Verderben hineinführen. Und nachher ist es dann aber halt, ja, hat man den Gruppen eigentlich relativ easy durchgemacht gehabt, aber man hat eigentlich immer gesagt, ja, sie haben Einzelspieler. Und was, wenn eine Mannschaft einmal eben nicht selber von sich aus kommt, dann haben sie gerade Mühe. Das haben sie gegen die Ungarn gehabt und das haben sie nachher, nein, die Schweiz ist eigentlich gekommen und sie haben trotzdem Mühe gehabt. Also, ich weiß nicht, ich bin aus ihnen nicht so recht schlau geworden. Und es ist aber so ein bisschen, bei den Deutschen kann man das Gleiche sagen. Also ich habe es wieder gedacht, was dort rumläuft und was dort spielt, das ist eine Bombenmannschaft. Ja. Aber sie können wie, sie haben es nicht können umsetzen, sie haben eine viel zu vorsichtige Taktik gehabt und haben durch das sind wirklich sackstarke Spieler irgendwo versauert, mal abgesehen vom Spiel gegen Portugal. Ja,
falsche Positionen. Die Deutschen, das ist so die Mannschaft. Sie spielen auf falschen Positionen. Also es hat schon angefangen, dass du Kimmich hinter rechts bringst und dann bringst du in der Mitte, hast du mit dem Gündogan und dem Kroos, wo ja beide eher defensiv orientiert gewesen sind. Also es ist wirklich auch der Fuss gegen vorne. Gündogan spielt bei Man City mega weit vor, also eher offensiv und da macht das viel, viel besser. Aber im deutschen Spiel ist aber nicht zur Geltung gekommen. Und eben, der Gosens, also gegen Portugal ein Riesenmatch, aber eben, ich glaube, der Uli Hoeneß hat das irgendwie gesagt, ich glaube, die haben den einfach nicht auf der Rechnung gehabt.
Ja, der alte senile Mann, das ist ein Skandal, ey, was er rausgelassen hat in der letzten
dem muss man recht geben. Also, den Gosens hast du wirklich in dem Match gegen Portugal hast du nicht gesehen, weil er Platz gehabt hat und in den anderen Matchen war er abgemeldet gewesen.
Ja, aber es ist Kroos-Bashing.
Ja, das müssen wir überhaupt nicht diskutieren, aber
ich habe wieder gedacht, das ist so ein sackstarker Spieler, das ist so eine Bank und hat aber einfach auf dieser Position, er hat hinten müssen aufräumen und das hat er gemacht, also vor der Abwehr, hat das Pressing verhindert, aber schlussendlich, der wäre auf einer anderen Position viel, viel wertvoller gewesen. Mhm. Ja.
Also, wenn es darum geht, Enttäuschungen und positiv, für mich ist eigentlich die Enttäuschung, ich würde wirklich sagen, die Todesgruppe ausser Ungarn. Ungarn hat mich eigentlich eher positiv überrascht und es ist lustig, Portugal, Deutschland und Frankreich haben aus meiner Sicht das gleiche Problem. Einerseits müssen sie wahrscheinlich auf den Trainer auswechseln. Bei Deutschland, die sind immerhin dem schon zuvorgekommen. Ich bin dort auch sehr positiv, wenn es in Zukunft geht. Aber das sind die drei Teams gewesen, die grossen Namen hatten und gemeint haben, sie könnten noch so spielen wie vor 2, 3, 4 Jahre. Und das sind die einzigen gewesen, die einfach nicht so innovativ waren. In Deutschland hat es versucht, aber ich glaube, auch ein bisschen zu spät haben sie damit angefangen. Sie hätten das auch schon ein bisschen vorher müssen üben.
Also nur schnell ein Input zu Frankreich. Ja. Ich finde, sie haben einen völligen Schritt in die falsche Richtung gemacht. Sie spielen nämlich einen destruktiven Fußball. Und das Frankreich von früher, das muss man auch mit Offensivspektakel, und so sind sie auch Weltmeister geworden. Ich habe das nicht mehr gesehen. Sie spielen mittlerweile so wie ein Underdog im Spiel. Und klar, sie haben natürlich dann die Qualität von Einzelspielern, die es ausrichten können, vor allem wenn es gegen Führer geht.
Aber
wenn du
im
Papier keinen Platz gibst und du dem den Raum zumachst, dann ist er einfach fertig. Und das hat man im Spiel gegen die Schweiz gesehen und in anderen Spielen auch. Gegen Deutschland hat es Glück gehabt, dass der Hummels so ein Eigengoal geschossen hat.
Ja, und ich denke, zum den Input auch noch schnell beenden, Deutschland hat die in einem besseren Spiel gegen England nicht zwingen müssen verlieren. Also ich finde, England gratulieren, dass sie bis ins Finale gekommen sind, aber die Mannschaft ist jetzt nicht irgendwie stärker gewesen als Deutschland. Ja, klar, man hat verloren, fertig, und dann müssen wir nicht darüber diskutieren, aber die Mannschaft hätte auch weiterkommen können, aber dann hätte man irgendwann mal ein bisschen mutiger anfangen zu spielen, auf jeden Fall.
Also für mich wäre eigentlich England die Überraschung gewesen, weil ich bin ja eher pessimistisch gewesen für einmal, weil ich irgendwie so gedacht habe, ja, es ist halt einfach, es hat viele gute Mannschaften dabei und dort habe ich eigentlich alle aus der Todesgruppe positiver gesehen. Und ich finde halt, dass England getraut gegen Deutschland einfach etwas anderes zu spielen, wo alle Deutschen gesagt haben, nein, die getraut doch, jetzt sind einfach plötzlich eine Dreierkette aus. Mit dem haben sie einfach schon mal die erste Halbzeit wie gewonnen gehabt.
Ja, gestern auch wieder.
Überrascht haben. Und gestern auch wieder. Und sie haben das so gut gemacht. Ich sage nicht, dass die einzelnen Spieler, würde ich sagen, die sind nicht besser als viele andere. Aber eben, es war auch so ein Kollektiv, das am Schluss gepasst hat. Aber ich finde Harry Maguire ein katastrophaler Spieler, ehrlich gesagt. Aber der passt dort rein, eben wie du gesagt hast, Fabio, oder auch Oli. Manchmal brauchst du so einen hohen Holzkopf oder Holzfuß, was er auch immer ist, der einfach irgendwie das kann, was er gut kann. Und den Rest übernehmen dann andere. Mir haben jetzt sie einfach extrem gut gefallen, weil sie als Team da funktioniert haben, endlich mal, und nicht irgendwie so eine Backcam wie früher, wo so eine Strahlenfigur drin hatte, wo die am Schluss
auch nicht schießen. Absolut. Aber
ja. Schöner Fußball, also, sehr langweilig. Sehr langweilig.
Komplett durchgezogen durch die EM. Das ist eigentlich wirklich, eben, es ist kein schöner Fußball gewesen, sondern resultatorientiert, dafür auch taktisch.
Mit dem können wir auch nicht aufhören, mit dem Satz. Also für mich war es, ich habe es taktisch extrem spannend gefunden. Ich habe jeden Tag irgendwie Podcasts gehört, wo um Taktik gegangen ist. Bin sehr tief in der Statistik drin gewesen. Ich habe sonst auch noch ein paar Statistikseiten teilen, so der Analysts.com und so, wo auch siehst, wie sie rumgespielt haben. Und der Punkt ist halt schon, Taktik habe ich genial gefunden und auch zum Schauen. Klar, eben, es ist nicht der Hurra-Fußball, den man auch schon gesehen hat, aber mich hat es taktisch grossartig gedacht.
Ja, mich auch. Und wenn wir noch zwei Mannschaften nehmen wollen, die mir jetzt besonders gut gefallen haben, oder drei vielleicht, die mich zu überraschen waren, sind, ganz ehrlich, ich habe Italien nicht gesehen. Andere haben es im Nachhinein, ja, habe ich immer gedacht. wir haben gewusst, dass sie schon so, dass sie schon gefühlt die 20.000 Jahre nie mehr verloren haben und so weiter. Aber dann hast du mal Quali-Gruppen angeschaut und hast gesehen, aha, dort ist die stärkste Mannschaft ist Finnland gewesen. Und wenn Finnland zweit wird, dann kann der Rest nicht allzu gut sein. Aber sie haben sich auch durchs Turnier durch gesteigert und irgendwo in einen Flow hineingespielt. Und das ist unglaublich geil. Und ich kann wirklich, ich habe vorher über die Schweizer geschwärmt und das muss ich auch bei den Italienern sagen. Ich mag mich nicht erinnern, so eine sympathische italienische Mannschaft schon mal gesehen zu haben. Und das sage ich als jemand, der auch wirklich. Ich habe das gestern in einem Chat reingeschrieben. Ich bin Gott behüte, dass ich jemals wieder für Italien sein muss. Aber ich war es gestern absolut aus Überzeugung und ich bin es auch heute noch. Ich bin immer noch begeistert, wie die gespielt haben. Das letzte Mal, als ich es war, hat der Roberto Baggio seinen Elfmeter in die Stratosphäre über Pasadena im Rose Bowl rausgeschossen. Aber wie gesagt, die sicher. Wenn wir, ich würde auch absolut neben den Schweizer auch noch die Österreicher nennen, wo ich finde, ich habe denen sehr gerne zugeschaut, ich habe es toll gefunden, wie die gespielt haben, ich freue mich auch wirklich für sie. Und auf einem ganz, ganz anderen Niveau, aber ich habe auch immer gerne das Spiel von Nordmazedonien geschaut.
Ja, also sicher die ersten zwei, ich glaube am Schluss sind sie irgendwie ein bisschen überfordert gewesen.
Ja, sind sie mal eingebrochen. Aber das ist wirklich so, keine Chance haben und die probieren zu nutzen.
Alioski ist so wertvoll dort. Und er wäre wieder auf dem Markt. Er hat noch kein Team. Vielleicht kommt er ja wieder zurück.
Ich wüsste.
Auch ein cooles Trikot. Nicht, dass das etwas zur Sache tut. Ja, aber auch nie gekauft.
Ja, schön.
Fabio, du noch zwei, drei?
Ja, sorry.
Ja, muss ich die anderen? Sind wir ja alle durch. Also ich habe am Anfang schon gesagt. Für mich eben, so wie erwähnt, Österreich und Ukraine auch sehr eine gute Rolle gespielt. Ein bisschen Pech gehabt gegen England. Und ja, die restlichen müssen wir, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Also negativ erwähnen.
Kroatien würde ich negativ noch erwähnen. Hat mich überrascht, wie schwach das war. Einfach außen gegen Spanien, das war ein cooles Spiel auch noch gewesen, zum Schauen.
Also ich habe auch die Finnen, habe ich irgendwie noch lustig gefunden, denen zuzuschauen, weil sie haben irgendwie ein Spiel gespielt, wo man nicht so normal... Gut, gegen Dänemark haben sie einfach...
Hey, aber Tschechien haben wir noch nie gesagt, da haben wir
bei Wahlen. Okay, auch noch. Mit einem Überraschungs- und Joker-Mitvergessen.
Russland, sorry. Ja, die sind nicht viel gewesen.
Gut, jetzt haben wir alle. Jetzt können wir aufhören.
Jetzt haben wir alle, ja. Gut.
Ja, aber ich habe das Turnier nicht so schlecht gefunden.
Mir hat es auch gefallen.
Eben, vielleicht von einer anderen Perspektive. Und in eineinhalb Jahren haben wir schon wieder ein super Turnier. Wup, wup.
Ja, über das müssen wir dann schauen, wie viel das wir über das besprechen. Aber ja.
Ja.
Aber zu dem Turnier haben wir noch etwas, was wir versprochen haben am Anfang noch. Ganz kurz. Ehre, wem Ehre gebührt. Und jetzt müssen wir da irgendwie noch ein bisschen Trompeten haben oder Trommelwirbel oder was auch immer.
Warte, ich habe meine Trompete da hinten. Ja, nehmen sie vorne. Ja. Fabio, du an der Trommel. Bist du ready? 2, 3, 4.
Also, der Sieger von unserem Tippspiel war absolut verdient gewesen, aber es ist eine enge Sache geworden, ist der Turginio. Ich habe ihm heute Morgen geschrieben, er soll sich doch melden, um seinen Preis abholen. Und auf Platz 2 ist der Gava. Er hat sich bei mir schon gemeldet. Ich gratuliere Ihnen zwei, die haben das tiptop hinbekommen.
Ja, herzliche Gratulation.
Ja, sicher 6 Punkte vor der Drittplatzierten. Und wie viel vor uns, so weit kann ich nicht rechnen. Gut, vor dem Fabio muss man sagen, wären es nur 12 Punkte. Das wäre okay. Von uns, Olli und ich, halten sich mal da zurück zum Zählen, weil das geht bis morgen.
Ich bin, glaub, das mal der schlechteste von uns drei. Oder?
Aber ihr habt ja noch mit Abstand. Ihr zwei habt ja noch geschickt gemacht, gell? Ich meine, das ist ja nicht euer Name, wo auf der Rangliste, man weiß eigentlich gar nicht, wer ihr seid.
Ja, das stimmt, das weiß ich gar nicht.
Ich glaube, irgendwie mit Stammtisch-Trainer. Ja, genau, ich kann mich dann noch so ein bisschen mehr.
Das stimmt, ja. Ich bin ja nicht
also der Stammtisch. Ich muss jetzt dann die zwei ersten Ligaspiele aussetzen, wenn ihr über die berichtet. Das ist so abgemacht.
Stimmt, das ist so abgemacht, ja. Ja, aber an dieser Stelle, wieso sind auch die noch einmal gewürdigt worden? Einerseits, weil es einfach ihr Tippwissen unter Beweis gestellt haben. Ich würde jetzt nicht immer von Fußballwissen reden. Aber an dieser Stelle auch noch einen grossen Dank an unseren Sponsor der Preise, an Craft Brew, wo die Herren mit, also die drei Herren, die es dann gibt, mit Bier versorgt. Auch wenn wir jetzt nicht
der Weißt du, dass Herren sind?
Bei zwei ziemlich sicher. Bei jemandem bin ich nicht ganz sicher, vom dritten okay. Platz. Aber ja, ist gut, dass du das sagst. Herren oder Damen, die sich dürfen über eine grosse Schweizer Bierpackung freuen von Craft Brew, wo man muss sagen, das kann man immer brauchen.
Schon geil. Also ich kann ja, muss ja sagen, von mir, ich glaube so, nachdem die Schweiz ausgeschieden ist, ist glaube bis aufs Finale so ziemlich kein Spiel mehr so gelaufen, wenn ich mir das gewünscht habe. Darum habe ich dann irgendeinen mir selber auf Craft Brew den Keim bestellt. Könnt ihr auch jederzeit machen, so ein Package. Voll. Auch wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt, lohnt sich und ist fein. Auf das nehme ich jetzt noch einen Schluck.
Und ich habe besser getippt, weil ich eben das gesoffen habe, habe ich dann einfach besser getippt. Ich habe es in der Vorrunde noch nicht gemacht und nachher in der Rückrunde angefangen. Also der
Nein, du bist. Yeah.
Ja, jetzt kann man sie offen zugeben, von dem her.
Wunderbar. Dann sind wir durch und nächste Woche kommen wir ja schon mit der Vorschau auf unsere Super League-Saison, wo auch schon gleich wieder
anfangen. Endlich wieder guter Fußball,
endlich wieder gute Bälle.
Nein, endlich wieder
von einer Seite wechseln.
Genau. Jetzt ist jetzt neu dabei, es wird alles gut.
Scheisse, ja, wunderbar. Ja, in dem Fall würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, bis nächste Woche. Jawohl.
Bis nächste Woche. Ciao zusammen.
Tschüss.
Hat dir die Episode gefallen, so gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, dass du uns unterstützen kannst. Auf der Landingpage stammtischtrainer.ch/support haben wir alle Varianten dazu aufgelistet. Das sind einerseits unter den Podcast-Apps kannst du uns ein Abo dalassen, oder auch eine Bewertung abgeben. Das sind Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer oder Amazon Music. Dann sind wir auch auf Social Media aktiv. Da sind wir auf Instagram und Twitter verfügbar. Da kannst du uns auch ein Abo, ein Like oder ein Follow dalassen. Oder du sagst sogar, die Jungs machen das so geil. Oder andererseits, ja, die Jungs brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Kannst du uns sogar finanziell unterstützen? Da haben wir zwei Möglichkeiten, entweder, dass du monatlich ein Patreon-Abo abonnierst, da haben wir auch den Link dazu auf dieser Seite, oder dass du uns einen einmaligen Betrag per Twint überschickst, auch da haben wir den QR-Code auf dieser Seite. Jede Art von Unterstützung freut uns extrem, treibt uns noch ein bisschen mehr an, immer jede Woche eine Episode aufzunehmen, zu recherchieren. Und wir freuen uns auf die nächste Woche und sagen jetzt schon mal Danke vielmals.